Ja, guten Morgen miteinander. Ja, das ist immer so ein besonderes Gefühl, wenn Lebensabschnitte enden oder neu anfangen, wenn Prozesse abgeschlossen werden. Einerseits blickt man oft mit Wehmut zurück, andererseits ist man gespannt auf das, was kommt. Leider kann man die Vergangenheit nicht irgendwie, manchmal wünschte ich mir, ja, die Zeit würde stehen bleiben oder ich wünsche mir, ich könnte noch mal 30 sein oder so. Also mit den Erfahrungen von heute natürlich, das wäre eine tolle Sache. Aber Leben geht vorwärts, Leben ist dynamisch und Leben verändert sich. Ja, und so ein Veränderungsprozess, neuer Lebensabschnitt haben wir auch letztes Wochenende gefeiert. Da hat nämlich unser Sohn, der Daniel, geheiratet. In Frankfurt waren wir dort am Wochenende und es war natürlich schon eine besondere Hochzeit unter Corona-Bedingungen, nur mit wenigen Leuten, aber es war sehr schön. Und ja, als Eltern hat man da auch schon besondere Gefühle und es war einfach eine schöne Zeit und was wir da erleben durften. Und interessanterweise hatten wir da an diesem Wochenende bei dieser Feier, hatte ich da unverhofft oder gar nicht gesucht, ein interessantes Gespräch mit einem der Gäste, den kannte ich aus früheren Zeiten schon. Und das ergab sich so abends, als wir so in lockerer Runde beieinander waren. Und da habe ich ihm so wenig erzählt, was ich so mache und auch mein Interesse an Theologie und so weiter. Und darauf kamen wir über Glaube und Kirche und was damit alles zusammenhängt, ins Gespräch. Und er ist im Bereich der wissenschaftlichen Forschung auch tätig, hat da einen guten Job. Und er meinte dann so, ja, Glaube sei für ihn das Gegenteil von Wissen. Also egal welcher Glaube, ob das der christliche ist oder irgendein anderer. Und da gäbe es nur ein Entweder-Oder. Also entweder glaube ich etwas oder weiß ich etwas. Und dann kamen wir auch auf die Bibel zu sprechen. Das war ganz interessant. Und er meinte dann, ja, die Bibel sei ja auch nicht zuverlässig. Es ist etwas, was damals von Leuten aufgeschrieben wurde, die halt damals schreiben konnten, alle anderen konnten nicht schreiben und die haben da irgendwas aufgeschrieben, keiner konnte das nachprüfen und jetzt diese Texte als das Wort Gottes zu betrachten, ist ja, ja unwissenschaftlich oder ist unzuverlässig. Wer weiß, ob diese Schreiber nicht irgendwie getäuscht haben, getrickst haben, das Ganze lässt sich ja so nicht nachprüfen. Ja, was würdet ihr jetzt darauf sagen? Interessante Frage. Also es war, er sieht sich selbst als Agnostiker, also als einer, der davon ausgeht, dass man Gott, die Existenz Gottes nicht beweisen kann, aber man kann auch auf der anderen Seite nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Also so eine einigermaßen offene Position. Wir haben natürlich auch über persönliche Dinge geredet, also es war nicht nur so. Und ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch in entspannter, guter Atmosphäre und ich habe versucht, meine Sicht der Dinge so ihm darzulegen und seine Gedanken auch zu verstehen. Mich hat zunächst mal auch diese Begegnung zum Nachdenken gebracht, auch im Nachhinein. Wir leben in unserer Gemeinde so in einer Art eigenen Welt und in der alles so ganz klar ist. Und wir nehmen gar nicht mehr so wahr, was eigentlich die Welt außerhalb von der Gemeinde so denkt und fühlt und ja, was sie für eine Sichtweise von Glaube und Kirche hat. Und wir sind manchmal so beschäftigt mit unseren Spezialthemen, dass wir die einfachen Themen gar nicht mehr so im Blick haben. Was ist eigentlich Glaube? Worum geht es eigentlich? Ja, und ich habe versucht, das eben meinem Gesprächspartner mit eigenen Worten zu erklären, was Glaube für mich bedeutet. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist, Aber es war eine gute Herausforderung, wieder neu über die Grundfragen des Glaubens so nachzudenken. Und ich kam dann auf die Idee, da könnte ich auch eine Predigt draus machen. Deshalb möchte ich heute ja mein Thema so formulieren: Glauben heißt Wissen. Glauben heißt Wissen. Und dazu lese ich auch einen Abschnitt aus dem Neuen Testament, aus dem letzten Brief des Apostels Paulus. Da schreibt er an Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 8 bis 14: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Als Paulus das geschrieben hat, da wusste er, dass er gar nicht mehr lange zu leben hatte. Er wartete auf seine Verurteilung, auf sein Todesurteil, und kurz nachdem dieser Brief geschrieben wurde, kurze Zeit später starb er als Märtyrer in Rom. Und da blickt er zurück hier im ganzen Brief auch auf sein Leben und gibt Erfahrungen, Überzeugungen weiter, die sein Leben ausgemacht haben, die sein Leben ausmachen. Was ihm absolut wichtig wurde, was ihm absolut wichtig ist, das gibt er hier weiter. Und da möchte ich einfach drei Punkte daraus nehmen, die mit unserem Thema zu tun haben. Glauben heißt Wissen. Erstens, ich weiß, an wen ich glaube. Das sagt er so seinem geistlichen Sohn Timotheus: Ich weiß, an wen ich glaube. Oder man könnte auch übersetzen, von der griechischen Zeitform her ist beides möglich: an wem ich vertraut habe oder an wen ich geglaubt habe. Also an wen ich geglaubt habe und immer noch glaube. So ist das zu verstehen. Und das ist das Erste, was ich versucht habe, meinem Gesprächspartner zu erklären. Glaube ist zuerst ein Beziehungsbegriff. Es geht zunächst um jemand, dem ich vertraue, auf den ich mein Vertrauen setze, dem ich mich anvertraue. Das steckt alles in dem Wort Glauben auch drin, sowohl im hebräischen als auch im griechischen Begriff. Dieses Anvertrauen, das Treusein, Ergreifen, Festhalten. Also es geht alles darum, was zwei Personen miteinander zu tun haben. Also um einen Beziehungsbegriff. Und das ist für Paulus Jesus. Jesus ist der, an den er geglaubt hat, an den er glaubt. Es geht also nicht um irgendwelche Glaubenssätze, die ich annehmen muss, irgendeine Theologie, die ich unterschreiben muss, sondern es geht um die Beziehung zu einer Person. Wir haben das schon oft gehört und eigentlich ist es uns ja klar, aber ist uns das wirklich im Innersten bewusst? Wir reden auch manchmal so, als ob Glauben eine Sache wäre, als ob man irgendwie, ja, du musst jetzt das und irgendwie, aber es geht immer im Tiefsten um diese Beziehung zu Jesus. Und das bringt auch, wenn wir in Diskussionen kommen mit Nichtchristen, die Diskussion weg von Kirche und Gemeinde. Und ich habe ihm auch gesagt, Kirchen, egal welche Kirche, wird immer fehlerhaft sein, weil sie aus Menschen besteht. Ich werde nie eine vollkommene Gemeinde, eine vollkommene Kirche finden. Aber ich habe einen Herrn, der vollkommen ist. Und wenn mein Glaube sich auf Jesus beruht, wenn der auf Jesus beruht, wenn die Beziehung fest ist in ihm, dann kann eine Gemeinde sein, wie sie will, dann habe ich eine andere Basis und eine andere Grundlage. Paulus sagt hier, wer diese Person ist, auf die er sein Vertrauen gesetzt hat und immer noch setzt, Jesus. Er ist das Fundament seines Lebens, derjenige, um den sich alles dreht. Und er sagt auch, warum? Weil Jesus der Retter ist. Es heißt hier, er hat den Tod zunichte gemacht, zerstört und neues, ewiges, unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Und das gilt nicht nur für Paulus, das gilt für alle Menschen. Jesus hat neues Leben ermöglicht oder ist ermöglicht neues Leben, dadurch, dass er am Tod für alle Menschen gestorben ist und die Sünde der Menschen auf sich genommen hat, der ganzen Menschheit, egal welche Sünde, Vergangenheit, Gegenwart oder der Zukunft, es sein Opfer, seine Hingabe am Kreuz reicht aus für jede Sünde, auch in meinem und deinem Leben. Es gibt keine Sünde, die außerhalb des Kreuzes wäre, die er nicht vergeben könnte und für die er nicht gestorben wäre. Und ohne Kreuz und Auferstehung ist alles Leben letztlich hoffnungslos. Und deshalb ist Ostern so wichtig. Und das Erstaunliche, was Paulus hier sagt, dass dieser Rettungsplan, den gab es schon, bevor Jesus überhaupt in diese Welt kam. Gott hat vorausgesehen, dass die Schöpfung ja fallen wird, dass sie das Heilsangebot nicht annimmt und dass sie einfach in diesen Zustand des Falls kommt. Und da hat er schon vor ewigen Zeiten, bevor diese Welt überhaupt geschaffen wurde, einen Plan gemacht, wie er diese Welt dennoch retten kann. Und schon da hat er sich, 1. Petrusbrief, Jesus, also er war ja schon beim Vater, bevor er auf diese Welt kam, hat er sich bereit erklärt, diesen Erlösungsplan durchzuführen. Und dieser Plan wurde ausgeführt, als Jesus in diese Welt kam. Es heißt ja hier in Vers 10, vor ewigen Zeiten. Und jetzt aber, geoffenbart durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus. Jetzt aber, als er als Mensch auf diese Welt kam, da wurde dieser Rettungsplan, da begann dieser Rettungsplan für alle Menschen, das Rettungsangebot Gottes. Und da heißt Johannes 3,16, das gilt im meisten auswendig wahrscheinlich, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und aber in Vers 17, der ist genauso wichtig, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Darum ist Jesus gekommen, um diesen Rettungsplan Gottes auszuführen. Und das geschah nicht nach unseren Werken, betont Paulus. Das heißt, nicht aufgrund irgendwelcher Vorleistungen, die wir bringen müssen, sondern aufgrund seiner Gnade, die uns in Christus geschenkt ist. Also die einzige Voraussetzung, damit Menschen diese Rettung erfahren, damit sie an Jesus glauben, ist, ihn im Glauben anzunehmen, dieses Geschenk im Glauben anzunehmen. An Jesus glauben heißt, sich ihm anvertrauen. Auch das habe ich versucht zu erklären. Ich habe manchmal den Eindruck, viele können es gar nicht fassen, dass es so einfach ist. Also, dass wir nicht jetzt, wenn wir jetzt, er hat mich auch gefragt, wie ich mit anderen Religionen und so, aber wenn wir mal die anderen Religionen anschauen, wie kompliziert es da ist, überhaupt hineinzukommen, Zugang zu finden, und dann hast du immer noch keine Sicherheit, ob du wirklich auch gerettet bist. Also Rettung gibt es bei den meisten Religionen in dem Sinn gar nicht, wie wir sie bei Jesus haben. Und da ist für mich auch die Frage, auch an jeden persönlich, was bedeutet Glaube für dich? Und wie würdest du deinen Glauben jemandem erklären? Das wäre eine gute Übung, das mal zu tun, in Theorie und Praxis. Glaubst du an Jesus, weil es irgendwo in einem Glaubensbekenntnis steht, oder hast du es persönlich erfahren? Das ist das Entscheidende. Habe ich diese Rettung in meinem eigenen Leben wirklich erfahren? Oder glaube ich nur, weil ich es für wahr halte, weil ich zu einer Gemeinde gehöre, weil ich Mitglied einer Kirche bin oder sonst irgendwas? Die entscheidende Frage ist, gibt es einen Tag oder eine Zeit, von der du weißt, indem du dein Leben diesem Jesus, diesem Retter anvertraut hast? Denn das vergisst man ja nicht. Also so wie ein Hochzeitstag vergisst man ja auch nicht. Also ja, der Tag vielleicht schon manchmal, aber dass man verheiratet ist, sicher nicht. Und so, wenn ich Jesus mein Leben anvertraut habe, dann weiß ich das. Dann ist das nichts, was man erst aus der Erinnerung hervorkramen muss, denn hier geht es ja um mein Leben. Hier geht es ja um Rettung. Und ja, ich habe mich dann auch selber wieder an meinen Tag erinnert im November vor 48 Jahren, als ich Jesus mein Leben anvertraut habe. Und das war eine ganz besondere Erfahrung. Also es geht nicht nur darum, irgendeinen Glauben zu haben, das reicht nicht aus. Sonst hätte mein Gesprächspartner recht, er hat als Herr zu mir gesagt, brauche ich unbedingt Gott, um im Leben klarzukommen? Und er hat mir erklärt, dass er so eine Strategie entwickelt hat, sich selbst zu motivieren und die Dinge positiv zu sehen. Und das ist ja auch gut, aber dazu bräuchte man nicht unbedingt einen Gott. Und Glaube im Sinne einer Lebensstrategie, das allein genügt nicht. Es ist ja schön, wenn man sich selber motivieren kann und das ist auch gar nicht schlecht. Aber es ist mehr. Und ich bezweifle, dass diese, das habe ich auch dann versucht zu erklären, ich bezweifle, dass diese Strategie allen Tiefen des Lebens standhält. Denn es gibt wirklich Lebenssituationen, wo man wirklich, wo die Motivation völlig dahin ist, wo man selber keine Kraft und keinen Willen mehr hat, irgendwie vielleicht sogar weiterzuleben, dass man in existenzielle Nöte kommt, wie ich mir gut vorstellen kann, zum Beispiel gerade diese Opfer des Hochwassers dort, wenn alles weg ist, mein Haus ist weggeschwemmt, vielleicht mein Angehöriger in den Fluten umgekommen oder irgendwas, was bleibt mir da im Leben? Alles, was ich mir aufgebaut habe, alles, was mir wichtig war, alles, was ich investiert habe, mein ganzes Leben lang wird mit einem Mal weggeschwemmt und nichts mehr ist da und es gibt keine Zukunft so richtig, wie soll das alles weitergehen? Und das trifft die Existenz meines Lebens und wie soll ich mich da motivieren? Wo bleibt da die positive Sicht der Dinge? Klar, es gibt solche Optimisten, aber es ist schon wesentlich schwerer. Und das andere, was auch in diesem Text klar wird, die existenzielle Not des Menschen liegt eigentlich irgendwo ganz anders, denn jeder Mensch braucht Erlösung. Bist du wirklich davon überzeugt, dass der Mensch er braucht nicht irgendwie positive Werte oder irgendwelche Tipps zum Leben, sondern der Mensch, der Jesus noch nicht kennt, noch nicht sein Leben anvertraut hat, der braucht Erlösung, Befreiung aus seinem Zustand, aus dem er sich selbst nicht befreien kann. Das ist die tiefste Not des Menschen, die Trennung von seinem Schöpfer. Und Glaube ist daher, könnte man auch sagen, Heimkehr zu Gott. Gott liebt jeden Menschen bedingungslos und macht sich auf die Suche nach ihm. Und Glaube beginnt damit, sich auf den Weg zu machen, auf den Heimweg zu Gott. Und der einzig sichere Anker im Leben und im Tod ist Jesus. Kein Mensch, keine Religion hat dies im Angebot. Und darum hält kein anderer Glaube stand als der Glaube an Jesus. Und Paulus war ja kein Dummkopf. Er war einer der klügsten Menschen seiner Zeit, einer der intellektuellsten Köpfe der damaligen Zeit. Und er hätte sein Leben nicht aufs Spiel gesetzt und nicht für etwas im Todestrakt gesessen, wenn er nicht wirklich davon völlig überzeugt gewesen wäre. Ja, also wer erlebt hat, wie Jesus sein Leben verändert und neu gemacht hat, für den ist Glaube kein undefinierbares Nichtwissen, sondern eine innere Gewissheit. Ich weiß, an wen ich glaube, an welche Person ich glaube. Das ist das Erste, was wichtig ist. Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang und diesem Text ist, zweitens, ich weiß, an was ich glaube. Paulus schreibt hier in Vers 10, er spricht von Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, also durch das Wort Gottes, durch die gute Nachricht, durch die Botschaft des Evangeliums. An was glaube ich? An das Evangelium von Jesus, an das Wort Gottes, an das, was er sagt. Wenn ich jemand vertraue, das ist auch die Folge davon, wenn ich jemand mein Leben anvertraue, wenn ich in dieser Beziehung zu Jesus bin, dann kann ich ja schlecht sagen, okay, ich habe eine Beziehung zu dir, aber was du sagst, das interessiert mich nicht, das glaube ich gar nicht. Das gehört zu dieser Beziehung, ist Folge dieser Beziehung, dass das, was er sagt, dass ich das glaube, dass ich das wissen will. Und für diese Botschaft, für das Evangelium, hat Paulus sein Leben aufs Spiel gesetzt. Den Inhalt hat er sich nicht selber ausgedacht. Es ist Gottes Wort, das er selber empfangen hat. Damals war ja dieser Kanon in dem Sinn noch nicht abgeschlossen, zu der Zeit um 60 nach Christus. Aber es gab zum Beispiel, es gab schon das Alte Testament und es gab schon einen Großteil der Evangelienüberlieferung, also das, was Jesus gesagt hat. Und so hat für uns heute der Glaube eine objektive Grundlage, das Wort Gottes. Wir müssen nicht irgendwas uns ausdenken, sondern es geht um das Wort Gottes, um die Bibel, wie wir sie heute besitzen, das Evangelium. Und da redet Jesus direkt oder indirekt in der Bibel. Was wir von ihm und über ihn wissen, sagt uns das Wort Gottes. Und das sagt uns kein anderes Buch in dieser Welt. Und deshalb ist es so entscheidend wichtig für den Glauben. Es ist wichtig, dass ich weiß, an was ich glaube. Glaube hat auch eine objektive Grundlage. Und das war so wichtig für Paulus, dass er sich als Herold, Apostel und Lehrer des Evangeliums bezeichnet hat. Also seine Leidenschaft galt der Verkündigung des Evangeliums. Und da benutzt er diese drei Begriffe. Bei dem Begriff Herold steht meistens Prediger oder Verkündiger in anderen Übersetzungen, aber eigentlich steht hier Herold, ein Begriff, der heute nicht mehr so bekannt ist, aber ein Herold war damals einer, der dem Volk eine öffentliche Bekanntmachung weitergibt. Gott redet was und er gibt das, was Gott geredet hat, gibt er weiter. Das Wort, er verliest das Wort des Königs. Er ist der Gesandte des Königs. Da habe ich mich erinnert an, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das erzählen soll, aber als ich noch klein war, in dem kleinen Dorf, wo ich aufwuchs, da gab es ja kein Internet. Ja, Telefon gab es schon, ja, aber ich glaube, wir hatten, ist ja egal, auf jeden Fall, da musste ja die Bekanntmachungen des Rathauses, die mussten ja irgendwie den Bürgern mitgeteilt werden. Es gab damals kein Mitteilungsblatt oder irgendwie, aber es gab eine Frau, es gab die Paula. Die Paula hat dann, wenn es was vom Bürgermeisteramt zu verkündigen gab, zu sagen gab, dann hat sich an mehrere Orte, Stellen im Ort gestellt, hat so eine Schelle gehabt und dann wusste jeder, was die Stunde geschlagen hat, dann war alles ruhig und jeder hörte der Paula zu, was sie zu sagen hatte, was der Bürgermeister, der Gemeinderat und so weiter, was die jetzt für neue Dinge beschlossen haben oder über was sie informieren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ohne Mikrofon, aber jeder hat am Schluss gewusst, um was es ging. Und fuhren ja auch keine Autos durch, groß damals. Auf jeden Fall, so stelle ich mir den Auftrag eines Herolds vor. Die hatte nicht ihre eigene Meinung dazu gesagt, was sie davon hält, dass man jetzt das und das, sondern sie hatte nur den Auftrag, das zu sagen, was amtlich gesagt werden musste. Und so ist es die Aufgabe eines Verkündigers, das zu sagen, was Gott durch sein Wort sagen will. Der Begriff Apostel, der betrifft die weltweite Verbreitung. Apostel heißt der Gesandte, also überall hin, wo Gott ihn sandt, da will er das Evangelium weitergeben. Das Evangelium gilt es weltweit zu verkündigen. Der Verkündigungsauftrag ist nicht lokal begrenzt. Den kann man sogar in Karlsruhe im Badischen verkündigen, obwohl das Badische Land schon speziell ist. Ich habe es ja. Ja. Es gilt, ihn weltweit wahrzunehmen. Und das ist das Schöne, wenn man eine gute Botschaft weitergeben darf. Er bezeichnet sich auch als Lehrer. Das heißt, die das Wort auch schon gehört haben, dass. Da braucht man Unterweisung, da muss man tiefer hineinwachsen. Es ist nicht so, dass man einmal das gehört und dann begriffen hat. Es geht darum, Jesus immer besser kennenzulernen. Und genau dieses Evangelium soll ja Timotheus auch weitergeben. Er spricht von einem Vorbild der gesunden Worte oder der gesunden Lehre, von einem anvertrauten Gut. Und da meint er, das Evangelium, das heilsam ist für alle Menschen, das soll auch Timotheus weitergeben. Ja, da kommt natürlich jetzt der Einwand, wie kann ich wissen, dass die Bibel überhaupt Gottes Wort ist, dass die Schreiber nicht ihre eigenen Gedanken hier wiedergegeben haben? Ist die Bibel überhaupt zuverlässig? Also der Frage, für die muss sich jeder rüsten, der mit irgendwie mit Christen, Nichtchristen in Diskussion kommt, weil das, was wir in der säkularen Presse hören, Zeitschriften, Medien, ist ja fast immer kritisch. Also Bibel, ein Märchenbuch und so weiter. Und da ist es ganz wichtig, dass man da zumindest etwas weiß. Also ich möchte jetzt nicht, dass in der ganzen Bücher darüber geschrieben worden. Nur drei kurze Gründe. Einmal die Einheit der Bibel. Sie wurde ja von über 40 Verfassern innerhalb von 1500 Jahren etwa geschrieben. Und die Verfasser, die lebten zu unterschiedlichsten Zeiten, die kannten sich ja nicht. Sie gehörten zu verschiedenen Bevölkerungsschichten, übten verschiedene Berufe aus, König, Kuhhirte, alles Mögliche. Und doch erkennen wir eine wunderbare Einheit, die kein Mensch zustande bringen konnte. Und diese unterschiedlichen Teile der Bibel, die fügen sich wie ein Puzzle in ein Gesamtbild zusammen. Dann ein zweiter Argument, ist die erfüllte Prophetie. Es gibt Voraussagen, konkrete Voraussagen in der Bibel, die genau so eingetroffen sind, wie sie auch gegeben wurden. Diese ganze Voraussagen im Alten Testament auch über Christus, die buchstäblich sich erfüllt haben. Oder ein großes Beispiel ist das Buch Daniel, wo konkrete weltgeschichtliche Ereignisse vorausgesagt wurden. Daniel 7, Daniel 8 vor allem, über die Weltreiche, Daniel 2, die sich dann wirklich Jahrhunderte später so erfüllt haben, wie es Daniel vorausgesagt hat. Und dann noch ein dritter Punkt, der ganz wichtig ist, die Wirksamkeit der Bibel. Die Bibel entfaltet seine Wirksamkeit in meinem persönlichen Leben. Das Wort Gottes gibt mir Kraft, Mut, Halt im Leben. Und da gibt es einen Vers im Neuen Testament, wo Jesus sagt, Johannes 7, Vers 17, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Also in dem Tun, in dem darauf eingehen, wirst du erkennen, ob das wirklich Wort Gottes ist oder nicht. Entscheidend ist, sich auf das Wort Gottes einzulassen. Ich musste in den vergangenen Wochen Medikamente schlucken immer wieder, und wenn man so den Beipackzettel liest, dann will man am liebsten gar nichts schlucken. Aber was nützt mir, über den Beipackzettel zu diskutieren, wenn ich die Pille, wenn ich das Medikament nicht nehme, dann erlebe ich auch nicht, dass es wirken kann. Also wenn ich mich nicht darauf einlasse, wenn wir ständig nur diskutieren würden über die Beipackzettel und über die Gefahren und so weiter, dann hat der eine recht, der andere vielleicht nicht, aber erfahren werde ich es erst, wenn ich wirklich die Tablette schlucke. Und wer sich da von irgendeiner Bibelkritik abhalten lässt, der erfährt dann auch nicht, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Und das kann ich nur jedem empfehlen, lass dich mal darauf ein. Ich habe ihm auch empfohlen, lies einfach mal das Neue Testament mit all deinen Fragen oder irgendwie. Ich glaube, dass das Wort Gottes eine Eigendynamik hat, die wir nicht unterschätzen dürfen. Wenn jemand ehrlich sich diesem Wort aussetzt, dann wird es seine Wirkung entfalten. Er sagt, Timotheus habe ein Muster gesunder Worte, also so eine, man könnte darunter eine Sammlung von biblischen Begriffen oder Texten, Bibelversen meinen, die zentral für seinen Dienst ist. Und so kann das auch für uns gut sein, für jede Lebenssituation eine Ration guter, heilsamer Bibelworte zu haben. Nicht nur aus dem Zettel, vielleicht sogar auswendig. Word by heart heißt es so schön. Also auswendig lernen, inwendig lernen, dass das in meinem Leben vorrätig ist, dass es abrufbar ist. Und das ist ein ungeheuer großer Schatz, wenn wir das in unserem Leben haben. Vielleicht gibt es eine Situation, wo wir gar nicht mehr recht denken oder lesen können oder irgendwas, und dann kommen diese Notrationen und kommen und beeinflussen unsere Gedanken. Also ich kann nur jeden ermutigen, nimm Gottes Wort hinein in deinen Alltag und lebe damit. Und dann kannst du jeden Tag auch erleben, dass es sich um lebendige Worte, um das Wort Gottes handelt. Und da halte dich fest daran und erlebe seine Kraft. Nun noch ein dritter Punkt aus diesem Text. Drittens, ich weiß, wohin mein Glaube führt. Also so habe ich es mal formuliert, können wir vielleicht auch anders formulieren. Er sagt in Vers 12, ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Das ist ein seltsamer Begriff, der nur an dieser Stelle vorkommt oder in diesem Text. Paulus spricht von einem anvertrauten Gut, das Jesus für ihn aufbewahrt hat bis zum Tag seiner Wiederkunft. Und er ist sich gewiss, dass nichts davon verloren geht, weil Jesus dazu mächtig ist. Was meint er damit? Dieser Ausdruck anvertrautes Gut, das stammt ursprünglich aus dem Finanzwesen. Es geht dabei um etwas Wertvolles, das man bei jemandem hinterlegt. Man hinterlegte zum Beispiel etwas bei Freunden, denen man vertrauen konnte. Und, was ich auch nicht wusste, habe ich jetzt ganz neu entdeckt oder erfahren, man hinterlegte Wertsachen zur Aufbewahrung im Tempel. Die Tempel damals waren die Tresore und Banken der damaligen Zeit. Heute ist die Sparkasse oder vielleicht auch noch andere Banken, aber was wir damit verbinden mit dieser Vorstellung, das war damals der Tempel. Ich kann mich noch gut erinnern, wie als ich noch Wertpapierberater war, der Rüdi kann sich vielleicht auch noch erinnern an diese Sitte damals, da hatten viele Leute Schließfächer. Viele Leute, die Wertpapiere besaßen, die hatten Schließfächer. Warum? Weil sie ihre Papiere sich ausliefern ließen, haben lassen. Warum? Das will ich jetzt nicht erklären. Auf jeden Fall hatten sie die Papiere effektiv in ihren Schließfächern und dann auch diese Coupons, diese Zinsgutscheine und so weiter. Meine Aufgabe war immer, dann die Leute zu ihrem Schließfach zu begleiten. Und da haben sie dann ihre Coupons abgeschnitten und dann oben an der Kasse bar eingelöst. Alles ohne Namensnennung. Warum auch immer. Auf jeden Fall, das war immer eine ganz seriöse Sache. Da stand man so und hat gewartet, bis der fertig war mit seinem Schließfach und so. Und es war wie so eine heilige Atmosphäre. Keiner hat was geredet. Man durfte auch nichts fragen. Also, das ist so die Vorstellung von einem Tresor, von etwas, was sicher, und jeder erwartete, wusste, mein Wertpapier, das ist dort sicher aufbewahrt. Und wenn das Ding jetzt in die Luft geflogen wäre, dann wäre alles kaputt, war alles fort gewesen, weil auf den Wertpapieren stand kein Name drauf, da war nichts personalisiert. Das heißt, der musste vertrauen, dass das wirklich dort sicher ist. Und so sicher war sich Paulus, wenn es um hat sicher kein Bankschließfach, sondern wenn es um geistliche Güter geht. Was hat Paulus Jesus anvertraut? Ich denke, es war sein Leben, sein Dienst, sein ganzes Leben. Und auch wenn sein Leben jetzt, wenn man so am Ende steht des Lebens, dann macht man sich ja auch Gedanken über die Vergangenheit. Auch wenn sein Leben als Gefangener jetzt endet, so weiß Paulus doch, dass die Saat, die er ausgesät hat und das Evangelium gepredigt hat, darum kümmert sich Gott, die wird irgendwann aufgehen. Paulus weiß, dass er im Leben und im Tod bewahrt bleiben wird, weil er sich und sein Leben diesem Gott anvertraut hat. Warum war er sich dazu sicher? Weil er sagt, ich weiß, an wen ich glaube. Er weiß, wem er vertraut hat. Und deshalb wusste er, dass sein Leben sicher ist bei diesem Jesus, bei diesem Gott. Seine Gewissheit beruhte nicht auf irgendeinem Bekenntnis oder einer theologischen Erkenntnis, sondern dass er an sich selber erfahren hat, dass er gerettet wurde aus Gottes Gnade. Und er wusste, Jesus wird mich nicht fallen lassen oder enttäuschen. Auch wenn jetzt alles verloren erscheint, Paulus klammert sich an die Treue Gottes. Und das ist das, was Glaube auch letztlich ausmacht. Denn Glauben heißt, sich im Leben und im Tod Jesus anzuvertrauen. Nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Römer 8, Vers 39. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er setzt nicht nur den Startpunkt und sagt dann, jetzt guck mal, wie du klarkommst, sondern er setzt gleichzeitig auch den Zielpunkt. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen, sagt Paulus im Philipperbrief. Also das wusste er genau, dass Jesus am Anfang und Ende seines Lebens steht. Und das gibt eine ganz andere Lebensgrundlage, eine ganz andere Gelassenheit, als ein Mensch sie vermitteln kann. Er sorgt, Jesus sorgt dafür, dass ich sicher bei ihm ankomme. Wer Jesus vertraut, wer an ihn glaubt, wird am Ende nicht enttäuscht sein. Ich denke eher, auch was uns jetzt noch plagt, es wird sicher alles viel schöner und herrlicher sein, als wir es uns jetzt überhaupt vorstellen können. Ja, alles, was mein Leben ausmacht, was ich getan habe, wie ich gelebt habe, ist sicher bei ihm aufgehoben. Und was wertvoll war, wird bleiben. Was nicht gut war, das wird vergehen. Und ich darf mich nicht nur ihm selbst anvertrauen, sondern auch alles, was ich in meinem Leben getan habe. Bei ihm wird auch nichts vergessen. Er weiß, was wertvoll war, auch wenn das Menschen gar nicht erkennen. Wohin führt mich mein Glaube? Zu Jesus, weil er Inhalt und Ziel meines Glaubens ist. Das Ziel des Glaubens ist, bei ihm zu sein in Ewigkeit, zu Hause zu sein bei Jesus. Denn dann findet der Glaube seine Erfüllung im Schauen. Der Glaube hat einen Zielpunkt, das Schauen. 2. Korinther 5, Vers 6 bis 8, das wollte ich nur vorlesen. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. In unserem menschlichen Körper, irdischen Körper, leben wir im Glauben, im Auferstehungsleib, in der Neuheit des Leibes leben wir im Schauen. Da kommen wir vom Glauben ins Schauen. Und der Tod ist eigentlich nur ein Übergang vom Glauben zum Schauen. Da wird alles ganz real, da sind wir am Ziel, da ist alles perfekt. Und dann gibt es auch keine ungelösten Fragen mehr. Auch wenn wir vieles, was heute in der Welt oder in unserem Leben geschieht, wenn wir das nicht verstehen können, warum Gott so handelt und nicht anders, warum ist dort in der Pfalz, Nordrhein-Westfalen dieses Unwetter geschehen, nicht bei uns, warum? Also man kann tausend Fragen sich stellen, warum muss ich krank sein und der andere ist gesund, warum geht es anderen besser, wie hat der es, habe ich es nicht verdient? Da kommt gleich dieser Gedanke des Verdienens, dass Gott mich doch segnen müsste. Es gibt so viele ungelöste Fragen, auch warum er Dinge zulässt, nicht eingreift. Wer glaubt, hat keine Antwort auf alle diese Fragen. Manche klären sich vielleicht sofort und manche später im Laufe der Zeit und manche erst, wenn wir bei Jesus sind. Aber wer glaubt, weiß, zu wem er gehen kann mit seinen Fragen. Das ist das Entscheidende. Wo sollen wir denn sonst hingehen als zu Jesus? Petrus fragt Jesus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wohin sollen wir gehen? Es gibt keine Alternative, es gibt keine Religion, kein Mensch, der eine wirkliche Alternative zu Jesus wäre. Das gibt es nicht. Das müssen wir bedenken, auch bei allen ungelösten Fragen. Ja, ich bin vor kurzem eingeladen worden zur goldenen Konfirmation. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Also 50 Jahre lang Konfirmation, die sollte eigentlich letztes Jahr schon stattfinden. Ich wurde am 15. März 1970, 15. März 1970, genau, logischerweise, konfirmiert und 50 Jahre später, 2020. Und da wurde ich, jetzt ganz gleich, was man von Konfirmation oder sowas hält, ich gehe dahin, auch um manche Schulkameraden zu treffen. Und da habe ich mich erinnert dran, ja, es gibt einige in meinem Jahrgang, die leben gar nicht mehr, schon lange nicht, manche. Einer schon fast 20 Jahre nicht mehr, der kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Und ich kam auf die Idee, dann ging ich auf, von einem anderen wusste ich, der ist in Eppohausen begraben, und da ging ich auf den Friedhof. Das zweite Grab von dem, der schon lange tot ist, habe ich nicht mehr gefunden, einfach weg. Da ist man einfach weg, vergessen irgendwie. Also es war ein ganz komisches Gefühl auf diesem Friedhof. Auf jeden Fall, und das andere habe ich gefunden. Und das war so ein Kamerad, der war eine Zeit lang mein Nebensitzer, und wir haben uns einfach gut verstanden. Wir hatten ein gemeinsames Schicksal, wir konnten beide nicht singen. Und das war damals nicht so einfach. Also wer eine Note wollte in Musik, der musste ein Lied vorsingen. Also ob er konnte oder nicht, das war völlig wurscht. Man konnte sich das Lied zwar raussuchen, Auf der junge Wandersmann oder was auch immer, Im Frühtal zu Berge, also halt irgendwas, was einigermaßen, wo man den Ton vielleicht halten konnte. Aber wir haben ständig, regelmäßig, jedes Jahr versagt. Und es war natürlich ein Mordsgelächter in der Klasse, wenn wir beiden dran waren mit Singen. Ja, sowas von Traumata in der Schule. Könnte sich heute jemand, das wäre heute Diskriminierung und was weiß ich was alles. Da hat man damals keine Rücksicht genommen. Ja, und dieser Schulkamerad, der starb im Urlaub, an Weihnachten 2004 im Urlaub in Thailand bei diesem Tsunami. Und und ich habe gedacht, Mann, ich weiß nicht, ob er an Jesus geglaubt hat noch oder irgendwie. Ich wünsche mir nur, dass er vielleicht in der letzten Minute seines Lebens die Hand Jesu ergriffen hat und sich vielleicht erinnert hat an das, was er im Konfirmandenunterricht gehört hat oder sonst irgendwie. Aber es ist schon schlimm. Ja, als ich so vor dem Grab stand, da überlegte ich mir, wie lange hast du eigentlich noch? Und was? Ja, 10 Jahre. Meine Vorgänger männlicherseits, die sind nicht älter als 75 plus minus geworden. Ich werde jetzt 65, also. Und was soll auf meinem Grabstein stehen? Was soll da draufstehen, habe ich mir so echt gedacht. Und da kam mir gerade dieser Vers aus 2. Timotheus 1. Ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Oder ich weiß, an wen ich glaube. Jesus. Er ist mein Leben, er ist mein Ursprung, mein Ziel, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Ja, und diese Botschaft von Jesus, dem Retter, die sollen wir Menschen weitergeben, bevor sie sterben, solange es noch Zeit ist, sich zu entscheiden. Und das wünsche ich auch euch, lieber Jonas, liebe Nadja, dass ihr das auch dort in eurer neuen Stelle könnt. Diese Botschaft von Jesus, darum geht es, um dieses Evangelium, dass Menschen gerettet werden. Man kann sich so viel diskutieren in christlichen Kreisen über dies und jenes, aber das Zentrale ist doch, dass man das Rettungsangebot Gottes, seine Absicht, sein Wille, dass alle Menschen gerettet werden, dass das unter die Leute kommt und dass das verkündigt wird und man sich nicht auf Nebengeleise abdrängen lässt, auf Nebenfragen und das alles hilft nicht, nur diese Rettungsbotschaft. Ja, und zum Schluss aber möchte ich noch euch ein Lied aus dem Kirchengesangbuch vorlesen. Es fasst das gesagte Treffen zusammen und es stammt von einem Mann, der selbst auch viel Schwieriges erlebt hat. Er musste zum Beispiel mit eigenen Augen ansehen, er hat seinen 9-jährigen Sohn mitgenommen zum Baden im Rhein und er musste ansehen, wie dieses Kind vor seinen Augen ertrunken ist. Und das hat ihn Zeit seines Lebens belastet und hat sich Vorwürfe gemacht, warum und wieso und hin und her. Und ja, und ich wurde auch daran erinnert, das ist jetzt so nah geworden durch diese Unwetter, wo Menschen ertrunken sind. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Angehörige zugucken mussten, wie andere in die Fluten gerissen wurden. Und das ist schon schlimm. Und trotzdem hielt er an dem Glauben fest, weil er sich von Jesus gehalten wusste. Dieses Lied ist uralt, aber sehr treffend. Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt. Ich weiß, was ewig dauert, ich weiß, was nimmer lässt. Auf ewigen Grund gemauert steht diese Grundwehr fest. Es sind des Heilands Worte, die Worte fest und klar, an diesem Felsenhorte halt ich unwandelbar. Auch kenne ich wohl den Meister, der mir die Feste baut. Er heißt der Fürst der Geister, auf den der Himmel schaut, vor dem die Seraphinen anbeten, niederknien, um den die Engel dienen. Ich weiß und kenne ihn. Das ist das Licht der Höhe, das ist der Jesus Christ, der Fels, auf dem ich stehe, der Diamanten ist, der nimmermehr kann wanken, der Heiland und der Hort, die Leuchte der Gedanken, die leuchtet hier und dort. So weiß ich, was ich glaube, ich weiß, was fest besteht und in dem Erdenstaube nicht mit als Staub verweht. Ich weiß, was in dem Grauen des Todes ewig bleibt und selbst auf Erdenauen schon Himmelsblumen treibt. Wunderschön ausgedrückt. Amen.